Herzlichen Dank, Olaf. Ich erlebe das auch so, dass das Wort Demut eigentlich kaum noch im Sprachgebrauch vorkommt, dass man schon eher überlegt, wie kann man es denn umschreiben, wenn man von dieser inneren Tugend oder der Haltung sprechen möchte. Sehr viel eher ist Mut Thema in unserer Zeit, was auch gut ist. Und sehr häufig auch Hochmut. Der wird dann nicht so genannt, aber sieht genauso aus. Der Titel der Predigt hat noch eine Fortsetzung. In Demut macht mir keiner was vor, ist halt so ein Spruch aus vergangenen Zeiten. Dahinter steht noch ein kleiner Satz, nämlich sich an der richtigen Stelle in dieser Welt unterbringen. Sich an der richtigen Stelle in dieser Welt unterbringen. Das ist eine Kunst. Und das zu lernen braucht ein bisschen Zeit. Deshalb lasst euch die Zeit und vielleicht ist die Predigt genau ein Baustein darin, noch etwas zu erkennen, was euch persönlich herausfordert, erreicht, unterstützt. Auf diesem Weg, sich an der richtigen Stelle in dieser Welt unterzubringen. Mir hat einmal, nicht ganz auf leichtem Weg, aber dann doch ein biblischer Text geholfen, eben dieser Psalm 8, den ich gerne mit euch bedenken möchte. Es ist, ich glaube 1990, also ich gehe relativ weit zurück. Ich bin Student an der Theologischen Hochschule in Ebersbach und sitze an einer meiner ersten Predigten. Und ich habe mir dafür eben diesen Psalm 8 ausgewählt, weil ich dazu eine sogenannte alttestamentliche Proseminararbeit schreiben musste. Das heißt, ich musste diesen Psalm nach allen Regeln der Kunst bedenken, einmal von rechts nach links drehen, auseinandernehmen, wieder zusammenbauen, verstehen, mich richtig einarbeiten in das, was diesen Psalm ausmacht. Ich kenne mich gut aus nach gut 5, 6 Wochen intensiver Arbeit an diesem Text. Ich habe alle textkritischen Arbeitsschritte durchlaufen. Ich kenne den sogenannten Sitz im Leben. Das ist die Frage, wo kommt dieses Wort ursprünglich im Leben des Volkes Israel vor? Was haben die eigentlich damit selber gemacht? Wo hat dieses Gebet einen Platz gehabt? Im Alltag. Ich habe mich richtig da reingewanzt, reingearbeitet. Ich kenne alle grammatikalischen Formen. Ich habe alle Worte auf ihren Ursprung zurückbestimmt. Und ich bin mir sicher, diese Predigt wird Gott alle Ehre machen und der Erbauung der Gemeinde dienen wie keine zweite. Auf der Suche nach einer Gliederung, die den Reichtum meiner Erkenntnisse fassen kann, komme ich über den Einstieg nicht hinaus. Tag für Tag zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich es denn anfange. Mein Kopf ist voll, eigentlich ist er zu voll. Aber es ist auch nur mein Kopf, der total beschäftigt ist. Es wird Donnerstag, vor dem Sonntag der Predigt. Es wird Freitag. Aber ich bringe nichts Anständiges zu Papier. Ich fange viel an, schmeiß alles weg. Mittlerweile wird die Zeit knapp. Nur noch ein Tag. Der Samstag, dann muss die Glocke werden. Aber sie wird nicht. Auch nicht am Samstag. Ich werde nervös. Mein Herz schlägt schneller. Immer schneller. Ich schwitze, es ist auch Sommer, aber ich schwitze, weil ich genau weiß, morgen muss ich dastehen. Wie denn? Es ist überhaupt nichts mehr da von dem titanhaften Gefühl nach der Erarbeitung dieses Psalms weg. Und Gott schweigt. Ich bete, ich flehe. Er möge mir helfen, den Anfang zu finden, die Predigt zu erstellen, denn schließlich ist es ja sein Wort und sein Auftrag an mich. Ich befand mich zum Beginn meiner Überlegungen auf einem Sockel, den ich mir selber gebaut habe und dachte, wow, das wird so richtig nach vorne gehen und wie das bei uns passiert. Pastoren oder Pastorinnen und Predigern der Fall ist. Wir verstecken ja unsere Eitelkeit ganz geschickt und die Gemeinde merkt es trotzdem, wenn wir eitel sind. Aber davon ist nichts mehr da, von diesem Gefühl, ich hab's drauf, ich kann es, es ist alles weg. Ich bin verzweifelt, tatsächlich. Ich nähere mich mit Riesenschritten dem Punkt, wo ich wo mehr in Frage steht als nur der Sonntagmorgen. Ich bin langsam am Ende meiner Kräfte angekommen und dann auch am Ende, ich kann ein Stück weit am Ende, das Ende meines Glaubens sehen. Das ist nicht übertrieben. Ich habe wirklich gezweifelt, ob das alles so gut ist, was ich hier gerade mache. Ich zweifle an mir selbst und schließlich auch an Gott. Er kann es doch nicht wollen, dass ein Student, der sich die ganze Mühe macht, Theologie zu studieren für ihn und sich auf den Gemeindedienst vorzubereiten, er kann das doch nicht wollen, dass der am Sonntagmorgen unbewaffnet da steht und die Gemeinde unbesprochen bleibt. Es ist später Samstagnachmittag. Draußen vergoldet die Nachmittagssonne einen wunderschönen Sommertag. In mir wird es immer dunkler. Ich nähere mich mit Riesenschritten der Verzweiflung. Ich habe Angst, ich bin stinksauer und körperlich pfeife ich aus dem letzten Loch. Schließlich entscheide ich mich, einen Mitstudenten anzurufen, um ihn zu bitten, die Predigt zu übernehmen. Nach etlichen vergeblichen Versuchen erreiche ich meinen Retter Remo Lirti, mein Klassenbruder aus der Schweiz. Er nimmt mir diesen Dienst ab, denn er hat noch einen Pfeil im Köcher. Jetzt konnte ich erstmal durchatmen und merkte auch, dass das war jetzt erstmal gut. Aber obwohl die größte Last mir abgenommen war, blieben eine Menge offene Fragen und auch eine Menge Zweifel an dem Sinn meines Studiums, an dem Sinn dieses Weges, den ich eingeschlagen habe und so weiter. Ich habe sehr lange nicht verstanden, wozu diese Erfahrung zu mir gehört, warum ich die machen musste. Erst sehr viel später, nämlich als ich nochmal den Anlauf genommen habe, um über diesen Psalm zu predigen, konnte ich einige wichtige Fragen klären. Wichtig nicht nur für mich im Rückblick auf das, was ich erlebt hatte und was ja wie so ein Stachel in mir immer noch eiterte, sondern wichtig auch für das, was ich in Zukunft sein möchte. Wichtig für meinen Platz in dieser Welt und wie nehme ich ihn ein? David beschreibt in diesem Psalm diesen außergewöhnlichen Platz, den nicht nur ich jetzt an dieser Stelle des Studiums oder an der Stelle der Vorbereitung auf meinen Gemeindedienst hatte, sondern es ist der Platz, den er grob beschreibt, den wir alle finden können. Und vielleicht auch ein gutes Stück finden sollten, um nicht im Selbstzweifel zu vergehen oder in der Selbstüberschätzung unterzugehen. Der Platz dazwischen. Wo ist der? Wie ist der beschrieben? David beschreibt diesen außergewöhnlichen Platz in diesem Psalm, den wir innehaben als Menschen. Er beschreibt ihn einerseits als abhängiges Geschöpf von dem, der uns geschaffen hat, und andererseits als verantwortlicher Herr und Herrin über diese Erde, über diese Welt. Bei David klingt das so. Ich lese es nochmal. Ich hatte Olaf gebeten, nach der Lutherbibel zu lesen, obwohl sie etwas hölzern ist. Aber ich zitiere nochmal daraus. Nicht komplett, sondern den mittleren Teil. David sagt, wenn ich den Himmel sehe, deiner Fingerwerk, den Mond, die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und was ist das Menschenkind, dass du dich um ihn kümmerst? Martin Luther benutzt zwei Worte, was ist der Mensch und was ist das Menschenkind, um den Unterschied dieser beiden hebräischen Worte ein Stück weit deutlich zu machen, die da stehen. Denn es sind zwei unterschiedliche Worte, die im Hebräischen im Psalm gebraucht werden. Was ist der Enosch und was ist der Adam? Es ist, glaube ich, wirklich hilfreich, grob die Bedeutung und den Unterschied dieser beiden Worte zu kennen. Was ist der Adam? Das kennt ihr. Wir haben daraus einen Eigennamen gemacht. Wir haben den Adam daraus gemacht und denken dabei an einen Mann, der nicht so recht nachdachte, was er da so macht. Aber Adam ist eigentlich nicht so sehr ein Name für einen Mann, sondern Adam ist schlicht und ergreifend eine Gattungsbezeichnung. Adam, Adam ist der, der aus Adama gemachte. Es ist der, der aus Erde gemacht ist. Nicht mehr und nicht weniger heißt dieses Wort. Adam ist deshalb jeder Mensch. Nicht ein Mann, sondern es ist die Bezeichnung für uns alle. Wir sind aus Erde gemacht. Das ist anthropologisch die Bezeichnung im Alten Testament für uns. Mann, Frau und alles dazwischen und daneben. Für alle Kinder, für alle Erwachsenen, für alle Greise. Wir sind alle Adams. Aus Erde gemacht und auch wieder zur Erde werdend. Dieses Bild, dieses Wort bezeichnet ein Stück weit unsere Herkunft, aber auch unsere Vergänglichkeit. Wir kommen woher und wir werden wieder zu etwas. Das zweite Wort, Enosh, betont das nochmal stärker. Ein Enosh ist ein Siechling, ein Kranker, einer, der unbedingt auf Hilfe angewiesen ist. Was ist ein Enosh? Was ist ein, was bin ich als Kranker, als Hilfsbedürftiger, wenn ich mir den Himmel anschaue? Gerade diese Zeile macht ein Stück weit die Tür auf, wo dieser Psalm bei den Israeliten ursprünglich vorgekommen ist. Wahrscheinlich in einer Art Abendgottesdienst oder persönliche Betrachtung mit dem Blick zum Himmel. Und dann sieht man das riesige Firmament, was ich sehe, was ich auch heute noch letztlich nicht durchschaue und ich hier, ich kleiner Mensch, arm, klein, eigentlich ein Nichts. So hat Israel ursprünglich dieses Wort wahrscheinlich gebraucht, diesen Psalm gebraucht, um zum Staunen zu finden, sich selber einzuordnen, mit dem Blick zum Himmel zu sehen, wow, und wir? Wir sind so klein. Halten wir das zunächst mal fest. Das ist die erste Richtung, in die wir beschrieben werden. Wir sind auf Hilfe angewiesene, aus Erde gemachte und wieder zur Erde werdende Wesen. Aber das ist nicht das Einzige. Denn sofort in den Versen danach beschreibt David fast das Gegenteil von dieser Hilfsbedürftigkeit, Armseligkeit und Vergänglichkeit des Menschen. Adam und Enosh betonen unsere Vergänglichkeit und unsere, betonen unsere Abhängigkeit auch von den Dingen, die uns Gott schenkt. Es sind Worte gegen alle menschliche Überheblichkeit. Aber eben, das ist nicht das Einzige, was er sagt. David sagt im nächsten Vers: Du hast ihn, den Adam, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn und sie zu Herren gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter ihre Füße getan. Und dann werden aufgezählt Schafe, Rinder und so weiter, also Dinge, mit denen Menschen damals umgegangen sind. Alles hat Gott unter unsere Füße getan. Das ist so ziemlich das Gegenteil von der ersten Beschreibung. Der Enosch, der Siechling, der Kranke oder der Herrscher, dem alles unter die Füße gelegt wurde. Was sind wir denn jetzt? Man könnte jetzt sagen, ja, also David, entscheide dich mal, entweder das eine oder das andere. Aber er tut das bewusst nicht, sondern beschreibt uns in dieser Spannung, weil diese Spannung unser Leben ausmacht. Egal zu welcher Zeit wir leben. Ob das im Jahre 400, 500 vor Christus ist, als dieser Psalm geschrieben wurde, oder jetzt im Jahr 2025 nach Christus. Diese Pole beschreiben unser Dasein. Einerseits abhängig von dem, was wir vorfinden, was kein Mensch von uns selber mit hineingebracht hat in diese Welt. wir erben doch fast alles. Und andererseits eben titanenhaft, stark, begabt, befähigt mit Verstand und Kraft, um diese Erde zu bebauen, zu bewahren, leider auch im negativen Sinne zu beherrschen. Wir sind beides. Wir sind auf Hilfe angewiesene Siechlinge, Kranke und zum Herrschen gekrönte Damen und Herren. Unser Platz ist zwischen Schöpfer und Geschöpf. Einerseits abhängig von dem, der uns geschaffen hat, und andererseits verantwortlich für das, was mitgeschaffen ist. An dieser Stelle ist unser Platz. Dieser Platz ist nicht angenehm. Der ist oft zugig, denn wir spüren beides. Nicht jeden Tag gleichermaßen. Aber, Olaf, beispielsweise du hast sehr schnell vor 14 Tagen gemerkt oder vor 3 Wochen, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt ist nur noch Couch angesagt. Das ist ja noch harmlos und das ist ja manchmal auch schön, wenn man einfach sagen kann, ich kann jetzt mal mich hinlegen und muss das nicht rechtfertigen. Aber es kann ja deutlich schlimmer sein. Wir merken das doch, wir spüren das doch, dass unser Leben eben nicht nur von den Stärken bestimmt ist, sondern von den Schwächen. Wir haben alle mehr oder weniger intensiv jeden Tag mit dieser Spannung zu tun, in die wir hineingestellt sind. Die große Versuchung ist, aus dieser Spannung uns in irgendeine Richtung zu entscheiden. Und was leider rauskommt und was wir jetzt seit langer Zeit ja politisch an vielen Stellen dieser Welt beobachten, ist, dass wenn jemand sich in falscher Weise zum Herrn dieser Welt erklärt, ganz schnell zum Tier wird. Wie hält man es aus an dieser Stelle, an diesem zugigen Platz? Ich habe das auch gespürt und das war für mich ein Stück weit auch sehr erhellend, als ich mich einordnen konnte im Rückblick auf diese Predigtvorbereitung. Ich habe gedacht damals, jalla, mit mir wird jetzt der Herr Einzug halten in die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Betzdorf, wo ich predigen sollte. Ja, Pustekuchen. Jetzt würde ich sagen, und meine ganze Predigtarbeit danach hat sich auch dadurch verändert, Ich will auch sagen, ich schaffe das nicht immer. Ich bin auch ein eitler Sack. Das kann ich manchmal ganz gut verbergen. Aber es ist auch etwas in mir, was gerne präsentiert. Deshalb, aber ich kann mir das jetzt angucken. Ich habe ein Gespür dafür bekommen, dass es etwas gibt, was immer das Große sucht, aber das Kleine vergisst. Ich kann mich mittlerweile besser unterbringen an diesem zugigen Platz, auch in meiner Arbeit als Prediger, Mensch heute Morgen hier bei Ihnen. Wie kann man es aushalten an diesem zugigen Ort? Wie geht das? Dieser Psalm ist ja nicht in erster Linie ein alttestamentliches Proseminar, sondern es ist ein Loblied. Es ist ein Lied, das gesungen wird, um selber an der richtigen Stelle zu Hause zu sein, sich zu Hause zu wissen und zu Hause zu fühlen. Deshalb, wie bringt man sich an dieser Stelle in dieser Welt unter? Man tut es, indem man Gott lobt. Dazu könnte man viel sagen, ich will nur schließen mit 3 kurzen Anmerkungen dazu. Was heißt das, Gott loben? 3 Dinge. Erstens, den Herrn loben heißt, sich an den halten, der uns hält. Besonders und gerade in Krisenzeiten. Gott loben heißt, sich an den halten, der uns alle hält. Gott loben heißt, das will ich an dieser Stelle gleich mitsagen, heißt nicht sich verabschieden aus der Realität in eine Scheinrealität. Manche Anbetungslieder, da könnte man den Eindruck haben, sie laden dazu ein, sich aus der Wirklichkeit zu verabschieden und wegzubeamen in eine behütetere weniger zugige Realität. Aber das ist Schein. Gott loben heißt, in der Realität zu bleiben. Offenen Auges und offenen Herzens. Sich an den halten, der uns hält. Gott loben heißt zweitens singen. Ganz einfach. Und ihr macht das hier. Und ihr seid ja gut ausgestattet mit Musizieren in dieser Gemeinde. Und herzlichen Glückwunsch, dass ihr das habt. Es ist nicht mehr ganz so ausgeprägt, aber ich kenne das noch sehr gut und stelle das hier und da auch fest, wenn ich zum Predigen unterwegs bin, dass das gemeinsame Singen oft immer noch unterschätzt wird. Es ist so ein bisschen manchmal das Füllmaterial zwischen dem Eigentlichen. Das Eigentliche sind, ja, natürlich klar, die Predigt, so, ne? Genau. Nein, das ist es nicht. Mit dem gemeinsamen Singen schaffen wir etwas, was wir eben beim Predigthören nicht schaffen können. Wir verbinden uns zu einer Stimme. Wir verbinden uns zu einer Gemeinschaft. Wir verbinden uns in einem Glauben und einem Bekenntnis. Und das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Das kann man sonst kaum erreichen. Deshalb ist das ein großer Schatz, der uns geschenkt ist, wenn wir das schaffen, zusammen zu singen. Also, Gott loben heißt, sich an den halten, der uns hält. Zweitens, Gott loben heißt, singen, einfach singen. Und das dritte und letzte, Gott loben heißt, ihn beschreiben, wie er ist. Gott beschreiben, wie er ist. Ich lese ein kurzes Beispiel, wie das in der Heiligen Schrift an anderer Stelle klingt. Nur zwei Verse. Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Stärke, lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher, sitt auf den Fittichen des Windes. Also, ich bin auch eher ein nüchterner Vertreter und ich tue mich mit solchen Bildern schwer, sie selber zu finden oder zu erfinden. Aber was für ein Schatz, wenn ich mich in der Beschreibung Gottes an solche Psalmen anlehnen kann und sie nachsprechen kann. Wir müssen keine Gehirnakrobaten sein oder Herzensakrobaten, die sich versteigen in die größte Kreativität. Wenn das jemand kann, Halleluja, wunderbar, weiter so. Ansonsten, wenn wir eher nüchterne Vertreterinnen und Vertreter sind, nehmen wir zum Beispiel einen dieser Psalmen, die uns das vormachen, die uns Worte geben, die wir uns nicht selber suchen müssen. Gott beschreiben, wie er ist. Auch in Krisenzeiten, auch in Zeiten, in denen uns nicht danach zumute ist. Denn es wird etwas passieren, was wir nur dann feststellen, wenn wir es tun. Gott loben in Zeiten, in denen uns nicht nach Loben zumute ist, verändert unser Inneres. Das kann ich als nüchterner Mensch selber bestätigen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Damit beginnt dieser Psalm 8 und damit schließt er. Das ist die Klammer um dieses Lied herum. Das ist wie der Refrain, wie der Kehrvers. Und ich lade Sie und euch herzlich ein, dass wir diesen Psalm gemeinsam beten. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und wir beten ihn in folgender Weise, dass wir, es wird auch so eingeblendet werden, dass wir das, was ich als Refrain oder Kehrvers bezeichne, alle sprechen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist sein Name in allen Landen. Und dann teilen wir uns auf, aber nicht in Frauen und Männer, sondern ihr seht in Menschen unter 40 und Menschen über 40. Ich bin 61, ich spreche trotzdem bei den unter 40 mit, weil ich glaube, dass die Verstärkung gebrauchen können. Oder vertue ich mich da? Ja, lasst uns dieses Gebet miteinander sprechen und uns darin unterbringen, in dieser Sicht auf unser persönliches Leben. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Deine Hoheit am Himmel. Amen.